Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein kann und dass der liebe Gott etwas Wunderbares für uns vorbereitet hat. Ich möchte euch zur Einleitung eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ich selber mal gehört habe von Bruder Biro in Bogenhofen. Eine Schulklasse hat vor 25 Jahren Abitur gemacht. 25 Jahre. Eine lange Zeit. Da müssten wir uns doch mal treffen, mal sehen, was aus jedem von uns so geworden ist. Und einer in der Klasse, der hat echt Karriere gemacht. Aus dem ist was geworden. Und der lädt nun alle seine ehemaligen Klassenkameraden ein zu einer großen Feier. Wir machen das bei mir zu Hause. Da ist genug Platz. Der große Tag rückt immer näher. Es ist Sommer. Die ersten Gäste kommen vorgefahren. Eine hohe Mauer umgibt das noble Grundstück. Man betritt es durch ein großes Portal und geht dann auf einem gepflegten Kiesweg auf das hochherrschaftliche Anwesen zu. Im Garten sind kleine Pavillons aufgebaut. Es gibt erstmal einen Empfang. Das Personal serviert Häppchen und Kuchen. Man trifft die alten Schulfreunde, unterhält sich angeregt und bestaunt die Villa und den Garten. Dann kommt der Hausherr hinzu, lässt sich bewundern und lädt dann alle ein zur Besichtigung des Hauses. Er führt sie durch alle Zimmer, große, lichtdurchflutete Räume. Alles ist aufs Feinste eingerichtet. Die Gäste kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Zum Schluss sagt der Hausherr: Jetzt habe ich noch eine besondere Überraschung für euch. Dazu müssen wir aber in den Keller gehen. Alle sind gespannt, was jetzt noch kommen wird. Im Keller macht er Halt vor einer großen Stahltüre. Ihr Lieben, was hinter dieser Türe ist, das hat mich mehr gekostet als das ganze Haus und der Garten zusammen. Dann betätigt er an der Wand eine Zahlenkombination und die schwere Stahltüre öffnet sich lautlos. Man sieht isolierte Wände und dann meterhohe Regale gefüllt mit Konserven und haltbaren Lebensmitteln. Danach ein Wohnraum. Das, meine lieben Freunde, ist mein privater Atombunker. Hier bin ich sicher. Wenn es zum Ernstfall kommt, bin ich hier sicher. Und das leitet uns nun zum Thema unserer Predigt. Bist du sicher? Frage an euch. Was, wenn heute der Ernstfall eintritt? Wo seid ihr sicher? Unsere Geschwister aus der Ukraine haben das gerade erlebt, dass so ein Ernstfall eingetreten ist. Ich möchte diese Frage aber noch ein bisschen zuspitzen. Was wäre, wenn Jesus heute wiederkommt? Hast du da Erlösungsgewissheit? Seid ihr euch da ganz sicher? Wer von euch ist sich da ganz sicher? Ich habe den Eindruck, dass wir oft hin und her schwanken zwischen Heilsgewissheit und Unsicherheit, dass wir uns nicht ganz sicher sind. Bin ich wirklich gerettet? Wir lesen jetzt unseren Hauptbibeltext für heute. Und den finden wir im 2. Chroniker 20, Vers 20. Und da Teil B. In meiner alten Lutherbibel ist das fett gedruckt, der zweite Teil. 2. Chroniker 20, Vers 20, Teil B. Ich lese es nach Luther 1912. Glaubet an den Herrn, euren Gott, So werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Die Schlachterversion schreibt, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen haben. Und die Elberfelder schreibt, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr bestehen. Eine interessante Übersetzung, bestehen. Das ist ja die große Frage am Ende von Offenbarung 6. Wer kann bestehen? In der Bibel gibt es da keine Ungewissheit. Beim Herrn ist Sicherheit. Und ihr merkt schon, anhand der verschiedenen Übersetzungen, hier kann man Glauben mit Vertrauen an den Herrn gleichsetzen. Wem vertrauen wir? Wem vertraust du? Wir machen jetzt mal einen Test. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich brauche jetzt ein Kind zu meiner Unterstützung. Ein jüngeres Kind. Und ich dachte, das kann vielleicht der Anderl machen. Der Anderl ist im Nebenraum mit seiner Mama und der kommt jetzt her.
Ist das eingeschaltet hier?
Das klingt so.
Danke. Hallo Anderl. Du hast doch keine Angst vor mir, ne? Du kennst mich ja. Anderl, ich habe eine Frage an dich. Hast du dir schon einmal wehgetan?
Ich habe mir schon ganz oft mal wehgetan. Ich habe einmal mich an Finger verletzt, weil da ist die Rutsche, die ist mir draufgefallen und da habe ich geblutet.
Oh, was machst du denn, wenn du Aua hast?
Da tue ich immer ein Pflaster drauf.
Machst du das oder macht das die Mama?
Mache ich.
Das machst du. Das wirft mich jetzt aus der Bahn. Du bist ja schon ein richtig großer Junge. Was macht denn dann die Mama, wenn du dir so richtig wehgetan hast?
Die hilft mir, wenn ich mir wehgetan habe.
Ja, was macht sie denn dann mit dir? Schimpft sie dann mit dir?
Nein.
Nimmt sie dich vielleicht in den Arm?
Ja.
Ja? Oh, das ist doch gut. Dann weißt du doch, dass die Mama dich lieb hat. Und der Papa bestimmt auch. Ja. Machst du dir eigentlich Sorgen, ob die Mama dich morgen auch noch lieb hat?
Nein.
Nein. Super, Anderl. Du hast mir gut geholfen. Vielen Dank. Du darfst wieder zur Mama gehen. Ich wollte euch das gerne einmal demonstrieren. So ein kleines Kind hat absolute Sicherheit. Bei der Mama oder beim Papa, da bin ich sicher. Da wird mir auch geholfen. Sie nimmt mich in den Arm und sie tröstet mich. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und ich denke, Jesus hat nicht umsonst gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann wird keiner von uns ins Himmelreich reinkommen. Die Kinder haben absolutes Urvertrauen. Und das wünscht sich Gott auch von uns. Zurück zu unserem Josaphat. Wie war das nun beim Josaphat? Wie kommt denn der dazu, zum Volk zu sagen, vertraut auf den Herrn? Josaphat kannte den Herrn. Da gab es schon eine Vorgeschichte. Er hatte nämlich schon viele Erfahrungen mit Gott gemacht, gute Erfahrungen. Er hatte das Gesetz Gottes beachtet und hat gemerkt, dass das zu seinem Besten war. Josaphat lief nicht den Baalen hinterher und Gott bestätigte Josaphat im Amt als König und war mit ihm. Und so lief Josaphats Leben unter Gottes Segen ruhig und friedlich dahin, bis der Ernstfall eintrat. Plötzlich war die Krise da. Wir lesen das in Kapitel 20, die Verse 1 und 2. Ich fasse das kurz zusammen. Die Ammoniter und Moabiter hatten sich verbündet und zogen nun mit großem Heer gegen Juda. Josaphat war ein ganz normaler Mensch wie wir. Und wie war seine erste Reaktion? Vers 3. Er fürchtete sich. Und wie ist das denn, wenn die Angst sich breit macht und die Zeit drängt? Es gibt ja viele Menschen, die sind der Meinung, also mich da mal mit Jesus zu befassen, dazu habe ich ja noch Zeit. Meine Entscheidung für Jesus, also das muss nicht heute sein, das kann auch morgen sein oder vielleicht auf dem Sterbebett, da habe ich noch Zeit. Es ist in Wahrheit so, wenn die Krise da ist, unter Zeitdruck, dann laufen wir genau in die Richtung weiter, in der wir sowieso schon unterwegs sind. Und so machte es auch Josaphat. Genau das machte er, was er immer machte. Er suchte den Herrn. Wenn die letzte große Krise bei uns kommt, ist es zu spät, sich vorzubereiten. Die Vorbereitung muss vor der Krise kommen, nämlich jetzt. Josaphat also suchte den Herrn, aber nicht allein. Er rief eine große Gebetsversammlung ein. Das ganze Volk versammelte sich zum Gebet und sie kriegten auch Antwort von Gott. In Vers 15 kommt die Antwort Gottes. Ihr sollt euch nicht fürchten noch zagen, denn ihr streitet nicht, sondern Gott. Und das glaubte Josaphat. Dieser Zusage Gottes glaubte er und so konnte er seine Zuversicht auch an das ganze Volk weitergeben. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Ihr wisst, wie die Geschichte ausging. Josaphat nahm Gottes Wort ernst. Und Gott hatte ja gesagt, ihr braucht nicht zu streiten, das werde ich für euch übernehmen. Und so stellte Josaphat den Chor an die Spitze des Heeres und sie fingen schon mal an, Danklieder zu singen und Gott für seinen großen Sieg zu danken, so als wäre er schon geschehen. Wow! Was hat denn das mit unserer Erlösung zu tun? Sehr viel. Denn auch bei unserer Erlösung geht alles Handeln von Gott aus. Ihr kennt die bekannten Verse in Römer 8, Verse 31 und 32. Was wollen wir nun hiezu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist die Hauptaussage des Evangeliums. Gott ist für uns. Mein Vater im Himmel ist für mich. Er liebt mich. Dein himmlischer Vater liebt dich. Glaubst du das? Und das sind hier keine leeren Worte, denn Gott hat seine Liebe zu uns unter Beweis gestellt. Das muss man sich mal vorstellen. Sind hier Eltern anwesend? Manche? Patricia? Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Ich selber habe das erst richtig gemerkt, als ich selber ein Kind bekommen hat, was das bedeutet. Gott reißt sich seinen Sohn vom Herzen, seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, nicht damit wir darüber diskutieren, sondern um ein für alle Mal klarzustellen, Gott ist für uns. Er hat alles für uns getan, um uns in Christus volle Erlösung zu schenken. Die Bibel gebraucht das Bild, Christus hat am Kreuz für uns den Kaufpreis bezahlt. Den vollen Kaufpreis. Es liegt an uns, das anzunehmen. Wenn ich dazu Ja sage, wird er mich dann auch annehmen? Manche Menschen schlagen sich mit dieser Frage rum. Kann Jesus, ja, will Jesus überhaupt mich annehmen mit meinem Sündenregister und mit meinem schlechten Charakter? Und die Frage stellen sich nicht nur Menschen das allererste Mal, wenn sie von Jesus hören, die stellen sich auch bekehrte Menschen. Kann Jesus mich überhaupt noch annehmen? Kann er mir noch einmal vergeben? Wie ist das? Ich möchte euch das wieder an einem Beispiel verdeutlichen. Ich brauche wieder einen Freiwilligen. Doreen, du bist jetzt mein Freiwilliger. Als Beispiel. Wir nehmen jetzt mal an, Doreen kauft sich ein neues Auto. Aber nicht so einen lumpigen BMW, sondern ein richtig tolles Auto, einen Rolls-Royce, eine Sonderanfertigung mit allem Drum und Dran. Doreen geht in Vorleistung und bezahlt den vollen Kaufpreis. Dann dauert es natürlich eine ganze Weile. Endlich ist der Wagen fertig zum Abholen. Meine Frage an dich: Wirst du ihn annehmen? Ja, er hat ja eine Kleinigkeit gekostet. Das ist keine Frage. Selbstverständlich wird er das annehmen. Und so ist es auch bei Jesus. Jesus hat den vollen Preis für mich bezahlt. Die Frage ist nicht, ob er mich annimmt. Die Frage ist, ob ich ihn annehme, dieses Geschenk. Wenn ich das allerdings annehme, dann bedeutet das auch, ich sage, ja, Jesus, du hast für mich bezahlt, ich gehöre jetzt dir. Du bist der Herr in meinem Leben. Du sagst jetzt, wo es lang geht. Und das ist beileibe keine einmalige Angelegenheit. Bei unserer Bekehrung sagen wir das zum ersten Mal. Und dann steigen wir bei der Taufe aus dem Taufwasser und haben in dem Augenblick volle Heilsgewissheit. Wir singen dann auch das Lied, welch Glück ist's, erlöst zu sein. Und wie geht es dann weiter? Ihr kennt ja alle dieses kleine Büchlein. Früher hieß es Der Weg zu Christus, heute heißt es Schritte zu Jesus. Das ist wirklich empfehlenswert. Dieses Büchlein zerfällt in zwei Teile. Teil A, wie komme ich zu Christus? Teil B, wie bleibe ich bei Christus? Was meint ihr denn? Jetzt eine Frage an alle, wir stimmen ab. Was ist wichtiger, zu heiraten oder verheiratet zu bleiben? Also wer ist dafür, es ist wichtiger zu heiraten? Wer meint, es ist wichtiger, verheiratet zu bleiben? Und das sind doch sehr viele. Und wer meint, das ist eine dumme Frage? Heiraten macht natürlich keinen Sinn, wenn man nicht die Absicht hat, auch verheiratet zu bleiben. Und verheiratet bleiben kann man nur, wenn man zuvor geheiratet hat und auch heute die Absicht hat, wieder weiter mit seinem Ehepartner zusammenzuleben. Aber wenden wir dieses Prinzip auch aufs christliche Leben an? Zu Jesus kommen ist ohne Frage wichtig, aber das ist doch nur der Anfang. Bei Jesus zu bleiben ist genauso wichtig. Um ein Christ zu bleiben, müssen wir täglich zu Jesus kommen. Auch E.G. Weit betont das in ihrem Büchlein. Unser Bibeltext sagte ja im zweiten Teil, und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Wollen mal hören, was Gottes prophetische Stimme für unsere Zeit zu sagen hat. Da schreibt sie, auch wenn unsere Hingabe bei der Bekehrung vorbehaltlos war, nützt uns das gar nichts, wenn wir sie nicht jeden Tag erneuern. Und das steht auch im adventistischen Bibelkommentar, Band 1. Jesus zu folgen erfordert, sich von ganzem Herzen zu bekehren und diese Bekehrung jeden Tag zu erneuern. Das bedeutet, lebt das christliche Leben heute. Suche die Gemeinschaft mit Christus heute. Lege ihm alle deine Pläne für heute zu Füßen und bitte ihn, dir zu zeigen, welche du ausführen und welche du aufgeben sollst. Bitte ihn heute um seinen Geist, um seine Liebe und um Kraft, Versuchungen zu bestehen und um Weisheit für deinen Dienst. Wenn du das heute getan hast, dann darfst du seine Zusicherung annehmen, dass du heute erlöst bist. Und wenn du das jeden Tag tust, hast du auch jeden Tag Heilsgewissheit. Und wenn dann der große Tag anbricht und Jesus Christus wiederkommt, dann darfst du sicher sein. Denn was sagt das Wort Gottes? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christo Jesu sind. Römer 8, Vers 1. Das, worüber wir heute Morgen nachdenken, nennt Paulus den guten Kampf des Glaubens. 2. Timotheus 4, 7 und 8. Das ist einer meiner wichtigsten und Lieblingstexte. 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich lese das nach Luther, 1912. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Es heißt hier, was vom guten Kampf des Glaubens. Es geht darum, im Glauben, im Vertrauen auf Jesus festzuhalten und unsere ganze Kraft dafür einzusetzen. Nicht dafür einzusetzen, gegen unsere Sünden zu kämpfen oder gar gegen den Teufel zu kämpfen, sondern dafür einzusetzen, stille Zeit mit Jesus zu haben, die Vertrauensbeziehung zu unserem Herrn zu pflegen, zuhören, was er mir heute in seinem Wort sagen möchte und reden mit meinem Heiland, ihm alles sagen, was mich bewegt. Das wird uns verändern. Jetzt gibt es aber vielleicht noch ein Problem. Was ist, wenn ich keine Zeit habe? Ich gebe zu, das ist manchmal wirklich ein echter Kampf, diesen Kampf des Glaubens zu führen. Ich habe das gestern gerade wieder selber erlebt. Aber keine Zeit zu haben, das geht gar nicht. Unser ewiges Heil besteht ganz und gar auf unsere Beziehung zu Jesus. Ich brauche jetzt wieder einen Freiwilligen. Wer ist Freiwilliger? Julia oder Clara? Clara ist Freiwilliger. Dann verrate uns doch mal, wie lange brauchst du denn ungefähr von deinem Zuhause bis zur Schule? Was ist das Schnellste? Bus ist das Schnellste? 15 Minuten mit dem Bus. Der kommt zu bestimmten Zeiten, oder? Wenn du den Bus verpasst hast, wie lange dann? 20, 25 Minuten. Okay, Clara verschläft eigentlich nie. Clara hatte den Wecker gestellt auf 6.30 Uhr. Aber am Abend vorher war es sehr spät geworden. Und als der Wecker nun klingelte, stellte sie ihn aus, drehte sich um und schlief wieder ein. Als sie das nächste Mal aufwachte, war es 7.50 Uhr. Zur ersten Stunde konnte sie nur noch rechtzeitig kommen, wenn sie sofort loslief. Versteht das bitte nicht falsch. Clara zog sich gewöhnlich jeden Morgen immer an. Sie putzte sich auch die Zähne, sie kämmte sich ihre Haare, aber dazu hatte sie heute einfach keine Zeit mehr. So sprang sie aus dem Bett, griff sich ihre Schultasche und rannte in aller Eile los. Zeitgleich mit dem ersten Klingeln zur ersten Stunde erreichte sie den Unterrichtsraum. Puh. Ihr seid ja alle mal zur Schule gegangen oder auf die Uni oder in die Arbeit. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Also ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit und in der ganzen Zeit habe ich noch nie erlebt, dass jemand im Schlafanzug im Klassenraum erschienen wäre. Jeden Morgen finden wir also Zeit, uns anzuziehen, egal wie früh wir aufstehen müssen. Meistens finden wir auch Zeit, etwas zu essen, aber keine Zeit, das Brot des Lebens zu essen. Es fehlt uns nicht an Zeit, es fehlt uns an Motivation. Für das, was uns wirklich wichtig ist, nehmen wir uns Zeit. Und Dinge, für die wir keine Zeit haben, sind uns nicht so wichtig. So einfach ist das. Jesus war in seinem Erdenleben gerne zu Gast bei Lazarus, Maria und Martha. Einmal war er wieder zu Besuch. Martha war eine gute Hausfrau und vermutlich auch eine gute Köchin. Sie machte sich sofort in der Küche zu schaffen. Das persönliche Gespräch mit dem Sohn Gottes konnte warten. Jetzt musste erst mal das Essen auf den Tisch. Zu seinen Füßen zu sitzen, dafür hatte sie jetzt keine Zeit. Und ihrer Meinung nach hatte auch Maria keine Zeit dafür. Aber was sagt Jesus dazu? Nur eines tut wirklich Not. Wir finden das in Lukas 10, Vers 41 und 42. Und das ist unser Merkvers für heute. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Nur eines ist wirklich wichtig. Eins aber ist Not. Bemühen wir uns doch um dieses eine, jeden Tag. Amen.